Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein letztes Bild über den Tod hinaus. Der Abschied von Papst Franziskus ist teilweise zu einem Selfie-Spektakel am Sarg geworden. Warum das aber auch in einer religiösen Tradition gesehen werden kann, darüber spreche ich gleich mit der Kunsthistorikerin Katharina Sikora, die sich mit Totenfotografie beschäftigt hat. Männer- und Menschenbilder, um die geht's in Ernst Tollers Kriegsheimkehrerstück Hinkemann, das Anke Lenk fürs Deutsche Theater inszeniert hat. Wie gelungen das ist, darum geht's gleich. Und auch im Schauspiel Frankfurt haben wir eine Premiere gesehen, Jean Genets Die Zofen in einer Inszenierung von Rieke Süsko. Um Kunst in New York und Wiederaufbaupläne für Syrien aus Weimar, darum geht's auch. Abschied vom Papst wollten unzählige Menschen nehmen. Lange Schlangen bildeten sich auch heute noch mal den ganzen Tag vor dem Petersdom, in dem Papst Franziskus bis um 20 Uhr aufgebahrt war. Die meisten haben still viele Stunden gewartet, um einen letzten Blick auf den Pontifex zu werfen. Aber es gab auch immer wieder Menschen, die am Sarg fotografiert haben, Selfies gemacht oder sogar Videocalls geführt haben. In den Medien wird so ein Verhalten vielfach als Geschmack oder pietätlos beurteilt. Aber wir haben uns gefragt, ob der Wunsch nach einem Bild mit oder von einem Toten womöglich auch ganz anders gesehen werden kann. Und darüber möchte ich mit der Kunsthistorikerin Katharina Sikora sprechen, die sich auch in zwei Büchern mit Totenfotografie beschäftigt hat. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen, Frau Sikora.
Guten Abend.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen, dass Leute sich quasi mit diesem Leichnam fotografiert haben? Finden Sie das auch befremdlich?
Ich denke, dass das Fotografieren von Toten oder sich auch mit Toten fotografieren nicht für alle Menschen und für mich sowieso nicht befremdlich ist, weil ich mich lange damit auch historisch beschäftigt habe. Denn in christlichen Kulturkreisen wurden und werden ja teilweise auch heute noch die Verstorbenen vor der Beerdigung im offenen Sarg aufgebahrt. Sodass eben auch Verwandte, Bekannte oder eben ganze Gemeinschaften, wie in dem Fall die katholischen Gläubigen, von Angesicht zu Angesicht Abschied nehmen können von den Toten. Und diese Aufbahrung konnte ja, das war früher der Fall, im Sterbezimmer, in der Kirche oder auch in Aussegnungshallen stattfinden. In dem Fall ist es jetzt zunächst die Kapelle St. Martha gewesen und dann der Petersdom. Das sind natürlich größere und offiziellere Zusammenhänge mit sehr unterschiedlichen Besuchern und Betrachtenden.
Sie haben sich ja so mit der Totenfotografie auch im 19. Jahrhundert beschäftigt. Da gab es ja eine regelrechte Mode und Verstorbene, ich habe mir das auch noch mal angeschaut, wurden ja fast wie Lebende in Szene gesetzt. Worum ging es dabei?
Also Fotos von den Aufgebahrten waren ja, wie gesagt, schon seit dem 19. Jahrhundert, in dem ja erst die Fotografie erfunden wurde, auf sehr vielfache Weise wichtig. Das hängt auch mit den unterschiedlichen Phasen der Totenkulte zusammen. Zunächst mal ging es ja darum, dem Tod als solchen direkt in die Augen zu sehen. Das heißt, seine Faktizität zur Kenntnis zu nehmen, zu akzeptieren. Und dafür ist ein fotografisches Bild sehr hilfreich. Im Bild festzuhalten, dass wirklich jemand verstorben ist, hilft auch diesem zunächst mal unbegreifbaren Fakt wirklich Bewusstsein zu verleihen und sich dem auch zu stellen. Das ist ein manchmal schockartiger, aber sehr wichtiger Prozess auch der psychischen Trennung vom Toten. Dann ist es auch so, dass über den Aufbahrungszeitraum, der ja oft 2-3 Tage dauert, auch es Möglichkeiten gibt, Abschied zu nehmen vom Toten. Das heißt, dass ein Totenfoto auch bei der Aufbahrung eben einem auch noch ein letztes Bild in die Hände gibt, das über den Tod hinaus auch noch eine Quelle der Erinnerung sein kann. Es gibt sozusagen unterschiedliche Funktionen, die diese Totenfotografie hatte und haben kann. Und im 19. Jahrhundert kommt hinzu, dass die Menschen nicht so viele Bilder in der Hand hatten, wie wir heute mit unseren Fotoapparaten und Selfie-Maschinen. Und deswegen manchmal das letzte Foto auch das einzige von den liebgewonnenen Menschen war.
Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt eben ein professionell gemachtes Bild Bild von einem Toten sich machen lässt, damit man noch eine Erinnerung hat, oder jetzt eben diese vielen Selfies, die da auch gemacht worden sind. Ist das heutzutage schon so eine Art Reflex oder fast Drang, dass man eben unbedingt so ein Bild machen muss von so einer Situation oder das auch teilen will? Was steckt da dahinter? Das ist ja doch nochmal was anderes.
Ich glaube, da können sehr unterschiedliche Motivationen dahinter stehen. Also ich würde es ganz gerne in eine positiv besetzte, die auch historisch belegt ist, einbetten wollen. Es gab, wie gesagt, auch recht intime Aufnahmen schon im 19. Jahrhundert, wo beispielsweise Eheleute sich von ihren verstorbenen Gatten und Gattinnen durch ein Foto verabschiedet haben, in dem sie sich selbst als Lebende in enger Nähe zu den Verstorbenen haben aufnehmen lassen und damit sozusagen diese Gemeinschaft mit dem Toten oder der Toten nochmal unter Beweis stellen konnten. Und man könnte jetzt beispielsweise die Selfies mit dem aufgebahrten Franziskus so lesen, dass im Grunde diese Gemeinschaft mit dem Papst, die Gemeinschaft der Katholiken, durch ein solches Foto bestätigt werden soll und auch bedeuten kann, dass er eben über sein biologisches Ableben hinaus ein Nachleben in der Gemeinschaft der Katholiken, der Gläubigen weiterhin hat. Das wäre eine Traditionslinie. Das andere ist natürlich, dass wir eine Eventkultur haben, dass wir eine Selfie-Kultur haben, die in den sozialen Medien ganz andere Gründe haben kann, sich selbst zu ermächtigen, jemanden aufzunehmen. Auch Sie haben ja auch erwähnt, dass das zum Teil Fotos sind, die pietätlos zu sein scheinen, weil Details des Körpers eventuell gezeigt werden, die von offizieller Seite her nicht erwünscht sind. Da ermächtigen sich dann die Fotografierenden, so eine Art Sensationsfotos zu machen, skandalöse Fotos, die man teilen kann und sich damit selbst in Szene setzen kann. Dann Eventkultur wäre eher zu beweisen, ich war dabei, ich war bei diesem großen Ereignis dabei und sich selbst praktisch in eine große Geschichte großer Menschen einzuschreiben. Sehr unterschiedliche Funktionen.
Und es ist ja auch natürlich wichtig bei einem so bedeutenden Mensch wie dem Papst jetzt, dass er wurde ja auch so abgelichtet und in den Medien gezeigt und der Tod verändert ja das Gesicht, den Ausdruck nochmal sehr. Wie haben Sie das wahrgenommen, wie der tote Papst generell ins Bild gesetzt wurde?
Ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Die offiziellen Aufnahmen fand ich doch sehr dezent, distanziert und sehr kalkuliert, also auch visuell sehr kalkuliert, weil sie, wenn ich an die ersten Bilder denke, die auch während einer sehr wichtigen Zeremonie, eben der offiziellen Feststellung des Todes in der Kapelle St. Martha gemacht worden sind, die waren mit großem Abstand vom Sarg. Die Detailaufnahmen waren nicht vom Gesicht, sondern nur von den Händen mit dem Rosenkranz. Und die Perspektiven waren auch so gesetzt, dass es fast eine geometrisch-ornamentale Anordnung gab, sodass das, was eigentlich prekär an einem toten Körper ist, dann doch wie in einem Ornament gefasst schien. Und das fand ich eigentlich eine interessante visuelle Form dieser offiziellen Fotografie, diese Distanznahme auch als eine Dezenz und eine respektvolle Form zu sehen. Aber für die offiziellen Instanzen dieser Papsttotenfotografie haben diese Fotos ja auch eine ganz andere Bedeutung. Und zwar eine, die durchaus juridischer Art ist. Es geht ja um den Machtwechsel. Und deswegen scheint mir auch signifikant, dass eben diese Nahaufnahmen auf die Hände mit dem Rosenkranz auch etwas zeigen, was fehlt, nämlich der Fischerring, also der Ring, der dem Papst sozusagen die Macht als Papst gibt und der ja nach dem festgestellten Tod abgelöst wird von den Händen. Also da hat die Fotografie sozusagen eine Beweisfunktion, dieser Papst ist tot und ein neuer Papst wird die Macht übernehmen müssen. Juridische, machtsymbolische Funktionen haben dann eine, glaube ich, sehr bedeutende Symbolik bei diesen Aufnahmen. Das ist, glaube ich, sehr durchdacht gewesen.
Aber würden Sie sagen, wenn wir nochmal auf diese gesamte Bildgebung jetzt bei diesem Ereignis schauen, dass das auch was darüber aussagt, wie sich unser Verhältnis zum Tod, der ja doch aus dem Alltag weitgehend verschwunden ist, wie sich das Verhältnis dazu verändert hat?
ja, er ist durchmischter. Also er ist, ich denke, sehr stark in eine Ereigniskultur eingebettet, eine touristische, die auch religiös untermauert sein kann, wie jetzt an Osterfeiertagen, wo doch alles sehr stark zum Ereignis stilisiert wird und auch sehr stark durch eine Menge bis Masse von Mensch charakterisiert ist, die geordnet werden muss, die im Fluss gehalten werden muss und die eigentlich selbst schon Ornament geworden ist. Diese intimen Fotografien schlagen dann irgendwie durch im Sinne von stören dann, wenn also Gläubige dann pietätlose Fotos machen. Und ich denke, Letzteres ist wirklich etwas Neues durch die sozialen Medien auch. Also die Suche nach dem außergewöhnlichen Bild, glaube ich, innerhalb dieser Ereigniskultur noch das Besondere ist. Und eigentlich, ja, das ist schwer zu sagen, das Gemeinschaftsstiftende eigentlich auch konterkariert.
Die Kunsthistorikerin Katharina Sikorer. Vielen Dank, Frau Sikorer, für dieses Gespräch.
Gerne.
Ein Kriegsheimkehrer steht im Mittelpunkt von Ernst Tollers Tragödie Hinkemann, 1923 uraufgeführt. Und trotz des Abstands von über 100 Jahren scheint dieser Text viele Fragen von heute zu berühren, Männlichkeit und Menschlichkeit betreffend. Am Deutschen Theater Berlin hat Anne Lenk das Stück in Szene gesetzt und hier hören wir mal einen Ausschnitt.
Ist ganz anders, als Sie sich das denken, Herr Großhahn. Der Mensch dauert mich so. Was das für ein Mann war vor dem Krieg, das blühende Leben und jetzt nur noch Grübeln kennt er, hadert mit Gott, hadert mit den Menschen. Und wenn er mich anschaut, dann habe ich das Gefühl, er will durch mich durchschauen.
Weinen Sie nur, Frau Grete, weinen Sie nur. Tränen, die man zurückhält, sind wie Steine, die einem auf dem Herzen liegen, hat meine Mutter immer gesagt.
Sie sagen es niemandem. Sonst bringe ich sie um.
Ein Ausschnitt aus Hinkemann von Ernst Toller am Deutschen Theater war heute Premiere und André Mumort war dort und ist jetzt bei mir hier im Studio. Ich dachte gleich an Herbert Grönemeyers Wann ist ein Mann ein Mann? Und das stand ja wohl auch so ein bisschen als Überschrift über dieser Inszenierung. Wie geht denn Anne Lenk diese Frage an?
Das ist wirklich die Frage, die sie am meisten interessiert an diesem Stück und es mag am Anfang so ein bisschen irritieren, weil natürlich diese Kriegsversehrtheit eigentlich erstmal im Mittelpunkt steht, aber dieses Stück konzentriert sich auch schon in der Art, wie es geschrieben ist, darauf, dass dieser Eugen Hinkemann seine Genitalien verloren hat bei der Schlacht. Das ist offensichtlich ein großes Thema auch gewesen zu der Zeit, wenn man da mal ein bisschen recherchiert. Da wird auch von den sogenannten Kriegseunuchen despektierlich gesprochen. Und was das mit dem Selbstbewusstsein dieser Männer gemacht hat, darauf bezieht sich auch das Stück. Das ist Teil dieser großen Tragödie, dass dieser Mann zu seiner Frau zurückkehrt, die sich einen Liebhaber nimmt und das also ihn endgültig im Grunde genommen zerstört und damit auch sie zerstört, weil sie sich das Leben nimmt am Ende dieses Stückes, wohlgemerkt am Ende des Stückes, nicht am Ende des heutigen Abends am Deutschen Theater. Also Anne Lenk geht daran und sagt, was für ein Männlichkeitskonzept steht da eigentlich dahinter und warum muss das zur Tragödie werden? Und das ist der interessanteste Aspekt auch ihrer Inszenierung.
Und wo siedelt sie die an? Weil das hörte sich ja jetzt nicht gerade so an, als ob sie das im historischen Kontext inszeniert hätte.
Sie benutzt beide Zeitebenen, die historische und die gegenwärtige. Und das zeigt sich eben auch schon ganz deutlich am Bühnenbild von Judith Oswald, was übrigens ganz herausragend großartig ist. Erstmal gibt es einen großen, gigantischen roten Vorhang, vor dem so verschiedene Bühnenbilder in den Vordergrund geschoben werden. Und da gibt es eine expressionistische Küche mit schiefen Winkeln, genau wie aus so einem expressionistischen deutschen Film der 20er Jahre. Und dann kommt aber genau das Gegenbild auf die Bühne, die moderne zeitgenössische Küche. Und was Anne Lenk hier macht, ist zu sagen, diese Themen dieser Nachkriegszeit, die gleichzeitig eine Vorkriegszeit ist, also zwischen den beiden Weltkriegen, die können wir genau in unsere Gegenwart hineinspiegeln. Und im späteren Verlauf der Inszenierung gibt es dann auch einen Augenblick, wo alte Zeitungsüberschriften, die auch collagenhaft im Stück vorkommen, da geht es zum Beispiel um brennende Synagogen in Deutschland, mit heute aktuell aktuellen Nachrichten überschnitten werden. Töne und auch Überschriften finden da zusammen. Das ist ein ungeheuer intensiver Augenblick. Da hatte ich also wirklich eine Gänsehaut, weil selten hat man so deutlich vermittelt gesehen, dass wir tatsächlich dieselben Überschriften heute in den Zeitungen haben wie zwischen den beiden Weltkriegen. Und dazu gibt es dann auch noch so ein Nazi-Ballett. Das ist ein ganz, ganz starker Augenblick gewesen an diesem insgesamt wahnsinnig starken Abend. Ich würde es einfach schon mal so sagen, das war großes Theater heute am Deutschen Theater.
Und offenbar ja ganz gegenwärtig, also diese Kriegsthematik. Und wie werden eigentlich jetzt dann diese Männlichkeitsbilder da in Frage gestellt in diesem Stück?
Natürlich vor allen Dingen erstmal durch die zentrale Figur von Eugen Hinkemann, ganz fantastisch gespielt von Moritz Kienemann, der da eben wahnsinnig leiden muss. Dazu muss man aber sagen, das Stück ist eigentlich ein einziger Verzweiflungsschrei, eine Raserei der Verbitterung, eine Tragödie von völliger Trostlosigkeit. Und was Anne Lenk hier macht mit dem fantastischen Ensemble ist, sie bringt Leichtigkeit in diesen Abend rein. Sie schafft es sogar komödiantisch zu inszenieren und dann aber ohne sich über die Figuren oder das Stück auch nur in einer Sekunde lustig zu machen. Sie schafft es, diesem ernsten Thema Leichtigkeit zu geben, insbesondere durch die Frauenrolle. Wir haben es gerade gehört, Lorena Hanschin spielt die Ehefrau. Das ist eine ganz arme Gestalt im Originalstück. Die hat also wirklich gar keine Hoffnung und die hat auch gar nichts zu sagen. Und Anne Lenk gibt ihr Selbstbewusstsein und auch immer wieder Momente, wo sie zu ihrem Mann sagt, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm. Du musst nicht Angst haben, mich zu verlieren. Wir können das hier schaffen. Und das mit so einem leichteren, komödiantischeren Ton zusammengebracht, schafft eine ganz interessante Umdeutung dieses Abends. Und man hört plötzlich auch diesem Stück, weil es mit Leichtigkeit gespielt ist und nicht mit übertriebener Verzweiflung, viel aufmerksamer zu, als wenn es nur düster und tragisch wäre.
Ich wollte gerade sagen, aber das klingt wirklich nach einer sehr überraschenden Wendung, die man bei diesem Stück ja auch gar nicht erwarten würde. Das ist doch irgendwie schon eine beachtliche Leistung.
Das ist sehr beachtlich. Wie gesagt, es gibt sogar ein Happy End. Das muss man hinzufügen. Das hat sich die Regisseurin so überlegt, dass da die Ehefrau nicht aus dem Fenster springen muss am Ende, sondern dass, obwohl sie schwanger ist von einem anderen Mann, da eine Hoffnung besteht, eine Familie zu gründen. Und eben weil man diese Männlichkeitsbilder auch in Frage gestellt hat, sagen zu können, wir können auch auf diesem Wege glücklich sein und du musst nicht als große, ja, ich sag jetzt mal, männliche Potenzmaschine durch die Gegend laufen. Wir können trotzdem glücklich sein miteinander. Und das ist das, was der Abend auch schafft mit verschiedenen Männlichkeitsbildern. Da treten mehrere Bodybuilder auf. Da gibt es also auch ganz wunderbar ironische Momente mit dem Bühnenbild von Judith Oswald. Da gibt es so ein Phallusmobil, wo der Jahrmarktsbesitzer da mit diesem Fahrzeug über die Bühne rauscht. Das ist hinreißend, unglaublich lustig, sagt aber auch etwas aus. Sagt etwas über diesen unglaublichen Druck aus. Da gibt es eine herrliche Wirtshausszene, wo die Männer, zum Teil von Frauen gespielt, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und sich gegenseitig erzählen, was sie für tolle Kerle sind, bis der eine dann eben, der Hinkemann, anfängt, die Geschichte seines Genitalverlusts zu erzählen und die überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist großartig gemacht, das ist wunderschön in den spielerischen und inszenatorischen Details auf die Bühne gebracht. Es ist ein szenischer Abend gewesen, bei dem ich mich immer wieder sehr überrascht gefühlt habe. Ich habe gedacht, was passiert denn hier jetzt? Damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Und gerade wenn man die letzten Inszenierungen von Anne Lenk am Deutschen Theater gesehen hat, die sind wahnsinnig minimalistisch, mit ganz wenig Bühnenbild, mit ganz wenig Spieleffekten. Und da hat sie jetzt also wirklich aus, ich sage jetzt mal im Sinne des Stückes, aus allen Kanonen gefeuert, szenisch und inszenatorisch. Für mich ein ganz, ganz großer Abend.
Also ein total begeisterter André Momor, der war in der Premiere von Hinkemann am Deutschen Theater Berlin, inszeniert von Anne Lenk. Und die nächste Vorstellung ist am 30. April. Und aber schon davor, am kommenden Sonntag, da gibt es auch die nächste Premiere in der Box. Fighten heißt dann dieses Projekt von Katharina Bill. Und da geht es, der Titel sagt es ja schon, ums Kämpfen. Und das wiederum ist ein Thema, für das sich auffallend viele Theater gerade interessieren. Deshalb hat das Team von unserem Theater-Podcast es sich auch mal vorgenommen, über diesen Trend zu sprechen. Und hier ist ein Ausschnitt mit der Regisseurin Katharina Bill darüber, wie die Auseinandersetzung mit dem Thema sie selbst verändert hat.
Ich werde auf jeden Fall in den Boxclub gehen, weil ich das richtig, richtig gut finde als sportliche Betätigung. Ich wusste das nicht, wie befriedigend und befreiend es ist, voll durchzuziehen. Und ich liebe es jetzt und ich will jetzt eigentlich unbedingt, ja, wirklich abends da mitfighten. Es sieht gewalttätig aus, aber es ist genau das Gegenteil. Und das ist auch Teil unseres Prozesses gerade, oder das, was ich auch gerade erst anfange zu verstehen, auch dank des Choreografen, der mir das ganz am Anfang schon sagte. Der sagte mir, ich bin in einer sehr gewalttätigen Familie und Surrounding aufgewachsen, Und Wrestling und inszenierte Kämpfe waren immer die Möglichkeit für mich, keine Gewalt zu erfahren. Also es ist ein gewaltfreier Raum. Und diese Gewaltfreiheit in den inszenierten Kämpfen, das ist natürlich total schön. Das ist schon geradezu poetisch, würde ich jetzt sagen. Darin steckt die Befreiung.
Katharina Bill im neuen Theater-Podcast über Schausport im Theater zu finden in unserer kostenfreien Deutschlandfunk-App und deutschlandfunkkultur.de. Und das Stück hat dann am Sonntag Premiere im Deutschen Theater Berlin. Wer eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum New York bekommt, für den geht das Leben danach karrieremäßig anders weiter. Zwei jungen Künstlern hat die Chefkuratorin des Hauses, Noemi Beckwith, die in 2 Jahren die Documenta kuratieren wird, gerade so einen Karriereschub ermöglicht. Erstmal Nick Cave aus Chicago und nun zeigt sie den New Yorker Rashid Johnson, der auch schon in London, Zürich, Shanghai und bei der Biennale in Venedig zu sehen war. Andreas Roberts hat sich die Ausstellung für uns angesehen und mit Noemi Beckwith gesprochen.
Ein 3,5 Meter großes, rostiges Fadenkreuz vor dem Haupteingang des Guggenheim-Museums begrüßt die Besucher. Der Titel der Skulptur: Black Steel in the Hour of Chaos. Schwarzer Stahl in Stunden des Chaos. Eine Arbeit, die zufällig so wirkt, als sei sie in den vergangenen Wochen entstanden. Denn seit die neue Regierung in Washington ihre Arbeit aufgenommen hat, herrscht Chaos im ganzen Land. Rashid Johnsons Arbeiten sind stets verbunden mit seinen künstlerischen, musikalischen oder literarischen Vorbildern. Das rostige Material erinnert an die begehbaren Skulpturen eines Richard Serra, das Fadenkreuz an Jasper Jones' Arbeiten während des Vietnamkriegs und an das berühmte Plattencover der Hip-Hop-Pioniere Public Enemy, die die Politik der Black Panther-Bewegung in die Musik brachte. Johnson, der 1977 in Chicago geboren wurde, ist ein Vertreter der Post-Black Art, einer Bewegung innerhalb der Kunst, die sich im Gegensatz zu der Black Art der 70er und 80er Jahre nicht mehr den Idealen der Bürgerrechtsbewegung verpflichtet fühlt, erklärt Kuratorin Noemi Beckwith. Die Black Art-Bewegung war zutiefst von der Idee der Community beseelt. Von der Idee, Menschen psychologisch und emotional aufzurichten, den negativen Auswirkungen des Rassismus entgegenzuwirken. Post-Black Art versteht sich als eine universellere Kunstrichtung, die sich zwar mit der Erfahrung seiner schwarzen ProtagonistInnen auseinandersetzt, aber ohne auf Kategorien wie Rasse oder Rassismus zurückzugreifen.
I think oftentimes and a tendency in the United States to read a lot of artists
non-male. In den Vereinigten Staaten haben wir die Tendenz, Künstler, die nicht männlich und nicht weiß sind, durch die Brille von Politik und Sozialgeschichte zu lesen. Das haben viele Künstler satt. Diese neue Generation erweitert die Kunstgeschichte um ihre spezifischen Kulturen, was sehr wichtig ist, aber sie will vor allem, dass man über ihre Kunst nachdenkt und die Materialien und die Formen, die sie benutzt, würdigt.
And forms that they use.
So benutzt Rashid Johnson Materialien, die eine besondere Bedeutung in der schwarzen Community haben. Muscheln, schwarze Seife, Haare, eingebrannte oder tätowierte Symbole, Masken und immer wieder Shea-Butter. In einem Film in der Ausstellung sieht man Johnson in seinem Badezimmer, wie er sich mit Shea-Butter einreibt. In einem anderen, wie sein Vater, er selbst und sein Sohn am Meer stehen und sich gegenseitig die Rücken einreiben. Ein intimer, fürsorglicher Moment. Die Ausstellung ist die bisher umfangreichste in Johnsons Schaffen. Sie folgt mehr oder weniger chronologisch den verschiedenen Phasen seiner bisherigen Arbeit. Von frühen Fotografien wie seinen Porträts als Menschenrechtsaktivist Frederick Douglass bis hin zu pechschwarzen Bildern aus fließender Seife und Wachs und großen Spiegeln mit weißen Aufschriften wie Run, Fly Away oder Promised Land. Gegen 2008 beginnt Johnson mit seinen eigentümlichen Wandinstallationen eine neue Form von dreidimensionalem Gemälde zu entwickeln. Einer Mischung aus Badezimmerarmatur, Bücherregal und Wandaltar mit zerbrochenen und bemalten Spiegelkacheln, einfachen Brettern oder geschmolzener Seife als Hintergrund. Eine setzt sich mit Vaterschaft auseinander. Eine Arbeit in dunklem Dielenholz mit eingebrannten Symbolen. Auf den Regalen stehen Schalen aus gelber Shea-Butter und ein aufgeschlagenes Buch mit der berühmten Fotografie eines schwarzen lachenden Jungen, der sich einen Revolver an die Schläfe hält. Es sei gut, dass die großen Privatmuseen in den USA sich dem Mandat der Trump-Regierung bisher nicht gebeugt hätten und nur noch weiße männliche Kunst zeigen, die Amerika verherrlichen, kommentiert Kuratorin Noemi Beckwith mit einem Augenzwinkern die Frage nach der veränderten Kulturpolitik in Washington. Auch das Guggenheim hat bereits zugesagtes Geld nicht bewilligt bekommen. Wir haben hier den Grundsatz, dass wir Künstler nicht zensieren und sie das Recht auf ihre eigene Stimme haben. Es ist unsere Aufgabe, dass ihre Stimme in der Öffentlichkeit Gehör findet.
Und die Ausstellung mit Arbeiten von Rashid Johnson ist bis zum 18. Januar im Guggenheim New York zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Deutsche Jurybeteiligung beim Filmfest in Cannes. Für die Wettbewerbe Kurzfilm und die Kategorie La Cinéf für Nachwuchsfilmschaffende wird die Autorin und Regisseurin Maren Ade als Präsidentin das Ruder übernehmen. Bekannt ist Ade als Regisseurin und Produzentin des vielfach ausgezeichneten Films Toni Erdmann. Unter anderem wurde sie dafür mit dem Europäischen Filmpreis geehrt. Zur Jury des Kurzfilmwettbewerbs in Cannes gehören außer Maren Ade unter anderem auch US-Produzent Rinaldo Marcus Green, die französische Schauspielerin Camilla Jordana und der spanische Branchenveteran José María Prado. Die Filmfestspiele in Cannes gehören zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Sie starten in diesem Jahr am 13. Mai. Die Schriftstellervereinigung Pen America macht sich Sorgen um die Meinungsfreiheit von Autoren. Auch Schriftsteller in den USA seien einem wachsenden Risiko ausgesetzt. Anlass der Stellungnahme ist die Veröffentlichung des sogenannten Freedom to Write Index. Demnach ist die Zahl der weltweit inhaftierten Autoren im sechsten Jahr in Folge gestiegen, und zwar auf 375. Die meisten Autoren sind in China inhaftiert, nämlich 118, gefolgt vom Iran mit 43 inhaftierten Schriftstellern. Auch in Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, der Türkei und Israel sitzen Autoren im Gefängnis. Der Präsident des Bundesarchivs warnt vor dem Zerfall einzigartiger Zeitzeugnisse. Das Archiv benötige dringend mehr Platz. Sollte in der kommenden Legislaturperiode kein Erweiterungsbau beschlossen werden, sei tatsächlich Gefahr im Verzug, sagte der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Bestand des Bundesarchivs befinden sich 540 Kilometer Akten. Dazu kommt umfangreiches Bild- und Tonmaterial. Der in den 80er Jahren errichtete Zentralbau in Koblenz verfügt über 3 Magazintürme. Der nötige Platz für 3 weitere war beim Bau bereits mit eingeplant, doch die nötigen Mittel wurden bislang nicht bereitgestellt. Sie trafen sich in Reutnitz, Kleinschocha und Lindenau, trugen bayerische Trachten und gingen auf Konfrontation mit Anhängern der Hitlerjugend. Die Leipziger Meuten waren Ende der 30er Jahre die größte oppositionelle Jugendbewegung Deutschlands. Eine Gruppe junger Schauspielerinnen und Schauspieler am Theater der Jungen Welt sowie das Jugendparlament Leipzig erinnern nun mit einer musiktheatralen Performance und einem Gedenkort an die Gruppe. Am Lindenauer Markt in Leipzig entstand eine begehbare Konzertinstallation. Zu sehen ist die Inszenierung noch bis Ende April 2x täglich.
Und uns hat am Abend noch die Nachricht erreicht, dass der französische Choreograf Jean-Paul Montanari im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Er war viele Jahre Generaldirektor des renommierten französischen Tanzfestivals Montpellier Danse und hat über Jahrzehnte als künstlerischer Leiter das Festival geprägt und auch Montpellier zu einem zentralen Ort des zeitgenössischen Tanzes in Europa gemacht. Auch zahlreiche deutsche Choreografinnen waren dort regelmäßig zu Gast. Montanari galt als visionärer Kulturmanager mit einem feinen Gespür für neue Strömungen in der Tanzszene. Nach 14 Jahren Bürgerkrieg liegt Syrien in Trümmern. Zahllose Gebäude sind zerstört oder auch schwer beschädigt, darunter allein 3000 Schulen. Wie sich aus all den zerstörten Bauten etwas Neues schaffen lässt und das auch noch möglichst nachhaltig, damit hat sich jetzt ein 2-tägiger Workshop beschäftigt. Recycling und Wiederaufbau, Baumethoden und Materialien für Syrien nach dem Krieg, heißt er an der Bauhaus-Universität in Weimar und am Institut für angewandte Bauforschung. Weimar fand das statt. Und dort bin ich jetzt mit Tom Lama verbunden. Er ist Dekan der Fakultät Bau und Umwelt an der Bauhaus-Universität Weimar. Guten Abend und herzlich willkommen, Herr Lama.
Ja, schon gedammt. Ich grüße Sie, hallo.
Wie ist es denn überhaupt zu diesem Workshop in Weimar gerade jetzt eigentlich gekommen?
Also die Zeiten in Syrien, ja, haben jetzt ein besseres Vorzeichen seit dem Sturz von dem Regime von Assad. Und da ist im syrischen Volk, zumindest für den Personen, wo wir Kontakt haben, doch eine Euphorie, eine Begeisterung, eine Hoffnung, dass jetzt einfach friedliche Zeiten kommen können und es an der Zeit ist, an den Wiederaufbau des doch sehr geschundenen Landes zu denken. Hinzu kommt, dass wir seit 3 Jahren einen syrischen Professor bei uns an der Bauhaus-Universität haben, der aktuell auch am Institut für angewandte Baustoffforschung arbeitet. Und mit ihm hatten wir Gespräche so um die Weihnachtszeit gehabt. Und er ist natürlich sehr, sehr motiviert und hat uns auch immer wieder getriggert, wir müssen was machen im Bereich Wiederaufbau. Deutschland muss sich da auch mit engagieren. Und das ist ja auch richtig. Und es werden sich viele Länder engagieren. Wenn sie aber natürlich auch deutsche Firmen, aber auch deutsche Forschung dort beteiligen, hat die Komponente der Nachhaltigkeit eine höhere Chance als vielleicht durch Initiativen anderer Gruppen.
Wie ist das überhaupt? Also wie muss man sich das vorstellen, das Ausmaß an Zerstörung in Syrien? Ist das überhaupt schon richtig erfasst?
Ich glaube, ganz richtig eher fast nicht. Zahlen, die kursieren, sind 130.000 bis 150.000 zerstörte Wohnhäuser, aber auch Schulen, öffentliche Gebäude, auch Gebäude der Gesundheitsversorgung hat es überproportional stark getroffen. Das sind allein die Zerstörungen durch den Krieg. Es kommen im Norden Syriens ja auch noch Zerstörungen durch das verheerende Erdbeben im letzten Jahr noch hinzu. Also da ist natürlich eine Riesenaufgabe, die ansteht.
Sie haben auch das Stichwort Nachhaltigkeit schon genannt. Das ist ja ohnehin ein großes Thema beim Bauen, bei der Architektur. Was ist da überhaupt möglich in so einer Situation?
Man muss eben sehen, dass das, was jetzt zerstört wurde, dort, ich sag mal, in der Brache liegt, doch zu einem möglichst großen Anteil recycelt werden kann. Wenn es Ziegelgebäude sind, dann kann man analog, ich sag mal, zu den Trümmerfrauen in Deutschland damals die Ziegel versuchen zu retten und damit neue Wände und Gebäude zu bauen. Beim Beton sieht es ein bisschen anders aus. Der kann nicht direkt wiederverwertet werden. Aber es gibt Möglichkeiten, Ansätze, den, ich sag mal, ja, zu schreddern, zu zerkleinern und in seine Urbestandteile zu zerlegen. Das ist Kies, Sand, Zement und daraus dann wieder neue Mischungen zu machen. Und somit bräuchte man lokal relativ viele kleinere Recyclinganlagen für Beton. Das spart definitiv Energie, das reduziert den CO2-Ausstoß bei der Betonherstellung, Zementherstellung. Und es spart natürlich auch wieder ganz viel Energie, ich sag mal, von Volumina, die dann nicht aus einem zerstörten Quartier, aus einer Stadt herausgebracht werden müssen und nicht durch neue Materialien ersetzt werden müssen. Und schlussendlich auch ein Riesenvorteil, Syrien soll später nicht auch ein Land sein, wo überall künstlich Mülldeponieberge entstehen durch Abraum, durch Schutt. Das wäre natürlich jetzt auch eine Chance, dies zu vermeiden.
Das gab es ja hier in Deutschland, diese Trümmerberge, die da nach dem Krieg aufgehäuft wurden. Wie ist das, dieses aus Zerstörten was Neues zu bauen? Das ist ja leider nicht nur in Syrien Thema. Es gibt ja auch andere Schauplätze der Zerstörung. Wäre das denkbar, dass das, was Sie jetzt in diesem Workshop diskutiert und gedacht haben, dass man damit auch anderswo vorankommt und was anfangen kann?
Unbedingt, unbedingt. Also die Aufgaben sind ja überall dort, wo wir Krisen haben, ob jetzt durch menschengemachte Kriege, auch die Zerstörung in Gaza, in der Ukraine, das sind ja überall die gleichen Herausforderungen, aber auch Myanmar, Regionen, die eben durch starke Erdbeben getroffen wurden. Es gibt schon die technischen Lösungen. Und da ist sicherlich sehr vieles möglich. Es bedarf mehr der politischen Rahmenbedingungen, dass das auch funktioniert. Dass zum Beispiel jetzt auch Firmen, ja, ich sag mal, die nötige politische Begleitung, Sicherheit bekommen, um in die Länder zu gehen, um dort sich beim Wiederaufbau engagieren zu können.
Und können Sie da auch was Konkretes anstoßen jetzt nach diesem Workshop oder war das vor allem jetzt erstmal so ein Think Tank?
Es war ein Think Tank, es war ein erstes Kennenlernen. Wir hatten 70 Personen zu Gast gehabt aus verschiedensten Bereichen. Es gab Regierungsvertreter von Syrien. Wir hatten Forscherinnen und Forscher von syrischen und deutschen Universitäten, Vertreter der Industrie. Wir hatten von den Vereinten Nationen aus dem Entwicklungsprogramm also das UNDP mit dabei und auch von den Vereinten Nationen UN Habitat, also die Aktivität für menschliche Siedlungen. Also das war erstmal ein Kennenlernen, eine Bestandsaufnahme. Was sind die Bedarfe? Was sind aber auch schon die technischen Lösungen? Wir haben uns aber heute auch so getrennt, dass wir weiter daran arbeiten wollen, möglichst zeitnah ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen. Das wird höchstwahrscheinlich in der Stadt Homs sein, wo man dann versucht, mal an ein Quartier heranzugehen, ja, die Schäden zu quantifizieren, dann Strategien zu entwickeln, wie man dieses Quartier neu aufbauen kann, eben mit großem Einsatz der Materialien vor Ort und möglichst nachhaltig.
Tom Lahmer, Dekan der Fakultät Bau und Umwelt an der Bauhaus-Universität Weimar. Vielen Dank, Herr Lahmer, für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ich danke. Schönen Abend. Tschüss.
Tschüss. Vom Aufstand im Wohnzimmer, die Untergebenen revoltieren gegen die Herrschaft, davon erzählt Jean Genet in seinem 1947 uraufgeführten Kammerspiel Die Zofen. Das ist längst ein Theaterklassiker, der immer wieder gern gespielt wird. Heute im Schauspiel Frankfurt, dort hat Rike Süsko inszeniert, vielgelobte Regisseurin, die auch schon zweimal zum Theatertreffen eingeladen war. Und ob der heutige Abend auch das Zeug dazu hat, das weiß Shirin Sochi Travalla, die für uns in der Premiere war. Das Stück ist ja wirklich ein unverwüstlicher Dauerbrenner. Ich habe schon gesagt, hat sich Ihnen heute Abend denn auch vermittelt, warum das so ist?
Also warum es ein Dauerbrenner ist, dachte ich zu wissen oder weiß ich, weil es um Machtverhältnisse geht, die eigentlich unverrückbar sind und an denen sich auch so schnell nichts ändern wird. Es geht ja im Kern um so ein Verhältnis von Herr und Knecht und das lässt sich eben auf ganz viele verschiedene Situationen übertragen. Und heute an dem Abend hat man auch gesehen, dass man es quasi fast auf eine abstrakte Ebene heben kann. Also es lässt einfach viel Raum für sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
Was heißt abstrakte Ebene? Was hat sich Rike Süsko da einfallen lassen für die Bühne?
Ja, sie ist ja bekannt für krasse Bühnensetzungen und die Bühne ist so ein, ja, es sieht aus wie so ein Setzkasten, nur mit ganz vielen Podesten. Da sind überall Falltüren, aber wenn diese Falltüren und Klappen geschlossen sind, ist es ein absolut auswegloser Raum. Also es hat sowas vom Kerker und es ist so ein Knalllila und auch die Figuren sind in Knalllila angezogen. Und dazu gibt es auch noch so eine Geräuschebene wie im Horrorfilm. Das sind keine Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es sind Menschen, die wie Puppen sind. Sie tragen auch so Silikonmasken auf den Köpfen. Also das meine ich, es ist nicht die reale Welt, es ist eine Kunstwelt. Damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, wie die da sprechen, würde ich vorschlagen, wir hören mal in den O-Ton rein.
Sie, die gnädige Frau, fühlte sich geschützt, aber... Sie haben den Aufstand der Zoos nicht mit eingerechnet. Sehen Sie ihn heran?
Dieser Ausschnitt aus den Zofen heute in Frankfurt, inszeniert von Rike Süsko, das hat sich ja fast so ein bisschen wie so eine musikalische oder geräuschhafte Partitur angehört. Ist das die ganze Zeit so?
Ja, es ist ganz oft, dass verschiedene Bewegungen und auch Objekte mit einem Ton unterlegt sind. Zum Beispiel, wenn Tee eingegossen wird, dann kommt dann vom Band so ziemlich laut, was das für ein Geräusch macht. Und auch die Schritte sind manchmal unterlegt. Oder es gibt ja viele auch brutale Szenen, wenn dann zum Beispiel so der Kopf wie angeknackst wird, dann kommt auch so ein ganz lautes Geräusch wie im Horrorfilm. Also das begleitet den Abend, aber es ist nicht voll. Von Anfang bis Ende mit Sound unterlegt, sondern das kommt halt immer mal wieder.
Aber was bedeutet das denn für die Schauspielerinnen, wenn die mit Masken spielen und das eben ja auch so was Artifizielles von der Sprechweise hat? Was hatten Sie da für einen Eindruck? Funktioniert das?
Ja, es ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung. Und es sind ja 3 Schauspielerinnen und es ist immer ein bisschen gemein, eine herauszuheben. Aber ich muss das in diesem Fall machen, weil wirklich Katharina Linder, die haben wir eben auch sehr prägnant in diesem O-Ton gehört, das fabelhaft macht, weil sie trotz dieser Maske und diesem, dass sie da keine Psychologie reinlegen kann in ihre Figur, es schafft, so viele Facetten und Tonarten an diesem Abend in ihre Figur zu legen, dass es wirklich Spaß macht, ihr dabei zuzuschauen.
Und insgesamt, also hatten Sie den Eindruck, dass man nachvollziehen kann, was jetzt Rieke Süsko tatsächlich da an dem Stück interessiert hat?
Das hat man schon nachvollziehen können, weil sie eigentlich das Spiel, was Jean Genet in die Zofen anlegt, noch auf die Spitze treibt. Also man kann bei ihr auf einmal überhaupt nicht mehr unterscheiden, wer ist jetzt die gnädige Frau und wer sind die 2 Zofen, was man bei Genet immer noch den Eindruck zumindest hatte, dass man das gut unterscheiden kann. Aber ich finde, an diesem Abend ist es wie oft bei Rieke Süsko, das ist eine tolle Bühne, das sind tolle Kostüme, toller Sound. Aber man sieht sich irgendwie auch relativ schnell satt und hört sich satt daran. Also das trägt dann so 45 Minuten, sage ich mal, und dann kommen aber noch mal 45 Minuten. Und daran krankt auch dieser Abend ein bisschen.
Shirin Soji Travalla war in der Premiere von Jean Genets Die Zofen in der Inszenierung von Rieke Süsko am Schauspiel Frankfurt. Und die nächste Vorstellung, die ist schon morgen Samstag und dann wieder am 11. Mai. Und was die Kulturwelt sonst noch beschäftigt, weiß Arno Ozesek, der hat schon die Feuilletons von morgen gelesen.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Sie haben es vermutlich erkannt, so beginnt Franz Kafkas Roman Der Prozess, der am 26. April 1925 als Nachlasspublikation im Berliner Verlag Die Schmiede erschienen ist. In der Frankfurter Rundschau würdigt Arno Wittmann das Werk. Kein Ausweg in Sicht, eine klaustrophobische Situation. Vielen schien sie die Wirklichkeit des Totalitarismus vorwegzunehmen. Kafkas Beschreibungen schienen zu sagen, du kannst nichts machen, du bist eingemauert in dein Leben. Kafkas große, weitflächige, verzweifelte Reflexion über Schuld und Schuldgefühle wurde genutzt als Entschuldigung. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung charakterisiert Jürgen Kaube am Beispiel von Der Prozess Kafkas Literatur generell. Kafka erreicht ein Maximum an unsentimentalem Erzählen. Das Gefühl schweift bei ihm nie aus, er geht nie Gedanken nach. In gewisser Weise ist er der Antipode von Marcel Proust. Die große Ökonomie seiner Erzählweise besteht in der Verweigerung, sich den Umständen seiner Geschichten, Bildern und Eindrücken hinzugeben. Kein Füllmaterial, kein Abschweifen, kein Schwärmen und kein Aufatmen. Kafka erlaubt keine Pausen. Das macht ihn in der Geschichte des Erzählens zu einem singulären Fall. Seine Kunst enthält keinen Trost. Wer darin einen Einwand gegen Kafka sähe, hat nichts verstanden. Jürgen Kaube in der FAZ. So viel für heute über große Literatur. Stürzen wir uns mit der Tageszeitung ins pralle Leben. Parfüms liegen bei jungen Männern voll im Trend, heißt der harmlose erste Teil einer Überschrift, die dann im zweiten Teil rabiat die Ellbogen einsetzt. Geht mir aus dem Weg, ihr Stinker! Antje Lang-Lehndorf erklärt, offenbar auf der Grundlage von Hörensagen, dass Parfüms die neuen Sneakers sind und Teenies nach der Schule in Scharen zu Douglas pilgern, um ihr Taschengeld für Düfte rauszuhauen. Die jungen Leute besäßen teils regelrechte Duftgarderoben, so Lang-Lehndorf, mit Parfüms für jeden Anlass. Das erste Date, den Kinobesuch, den Ferienanfang, nach dem Motto, ich sprühe, also bin ich. Solches Gebaren aber stinkt der Taz-Autorin gewaltig. Auf einer belebten Straße muss man schon Slalom laufen, will man der Geruchsbelästigung entgehen. Noch schlimmer ist es in geschlossenen Räumen wie Geschäften oder Fitnessstudios oder in schwankenden Verkehrsmitteln. In Bussen oder Bahnen hat man besonders schnell die Nase voll. Jetzt zu einem Problem, das noch wichtiger ist als parfümverseuchte Stadtluft. Unter der Überschrift »Wer soll sich das antun?« heißt es in der Süddeutschen Zeitung »Endloser Hass, kaum Sinnstiftung und kein Privatleben«. Das Arbeiten in der Politik findet heute in einer Art Elendsgebiet statt. Es wäre mehr als wichtig, das zu ändern. Kurze Stilkritik. Solche Mehr-als-Formulierungen, mehr als wichtig, mehr als schön, mehr als schlimm, sind aus unserer Sicht schmerzhaft unbeholfene Versuche, einfache Aussagen auf ein höheres Bedeutungslevel zu hieven. Aber nun, der SZ-Autor Nils Minkmar kritisiert die Medien für ihren Umgang mit Politikern, er kritisiert die digitale Meute für Hass und Hetze und er kritisiert die Parteien. Die Parteien haben es versäumt, sich für neue Personengruppen zu öffnen. Während von der alten Bundesrepublik kaum noch etwas übrig ist, jede Firma und jede Familie völlig anders agiert als noch vor 20 Jahren, gleicht ein Parteitag dem anderen und könnte, handelnde Person ausgenommen, durch Archivaufnahmen ersetzt werden. Organisationsform, Kommunikationsstil und thematischer Horizont wirken wie aus alter Zeit kopiert. Parteien verhalten sich wie große Familien, die Neuankömmlinge argwöhnisch beäugen, jedes Risiko vermeiden und sich am liebsten ungestört untereinander streiten. Zum Schluss noch das. Die Welt am Sonntag führt ein Interview mit Susan Vega, der Folk-Königin der 80er, wie es heißt. Am Ende erzählt Vega: Ich habe mich schon oft gefragt, warum um alles in der Welt Quentin Tarantino meinen Namen in Pulp Fiction verwendet hat. Die Szene ist allerdings nur im Director's Cut zu sehen. Jedenfalls erzählt der von John Travolta gespielte Killer Vincent Vega darin, dass ich seine Cousine sei. Ja, ich bin die Filmcousine eines Tarantino-Killers. Das ist doch ziemlich cool. Was die Gestaltung des Wochenendes angeht, vielleicht machen Sie ja mal mit einer Überschrift der FR das Einfache ganz groß.
Arno Ozzesek war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Gute Nacht, sagt Andrea Gerg.